Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt ja Tests, da möchte man das Ergebnis vielleicht eigentlich lieber gar nicht wissen. Beim Corona-Test ist das wahrscheinlich anders, denn die nagende Ungewissheit, ob man an Covid-19 erkrankt ist oder nicht, ist wohl ziemlich unschön. 44.000 Reiserückkehrer müssen mit dieser Unsicherheit schon seit einigen Tagen leben, weil die Übermittlung der Testergebnisse in Bayern lange auf sich warten lässt. Besonders schlimm, mehr als 1.000 der Getesteten haben sich nachweislich infiziert. Fehler passieren, meinte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu heute Morgen im ZDF.
Ministerpräsident Markus Söder hat ja selbst gesagt, das sei sehr ärgerlich. Das ist ohne Zweifel so. Gleichzeitig ist es so, dass in außergewöhnlichen Zeiten auch Fehler passieren können. Entscheidend ist, dass sie transparent gemacht werden und dass sie dann schnell behoben werden. Und das macht die bayerische Staatsregierung.
Die Opposition sieht das ganz anders. Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, hat dazu im Deutschlandfunk gesagt:
Ich sehe Söders Corona-Test-Debakel eigentlich als den schwersten Fehler, der bei der Bekämpfung der Pandemie passiert ist.
Im zweiten Teil dieser Episode nehmen wir den heutigen 59. Jahrestag des Mauerbaus zum Anlass, um über das Ost-West-Bewusstsein zu sprechen. Und zwar bei Menschen, die die Teilung Deutschlands gar nicht mehr selbst miterlebt haben. So wie die Journalistin und Buchautorin Valerie Schönian. Warum sie trotzdem ein Ost-Bewusstsein spürt, darüber haben wir gesprochen. Das ist der Tag an diesem Donnerstag, dem 13. August 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Bundesweit gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten seit dem Wochenende eine Corona-Testpflicht. In Bayern konnten sich Menschen auch schon vorher freiwillig testen lassen. Aber bei der Übermittlung der Testergebnisse gab es offenbar massive Verzögerungen. 44.000 Reiserückkehrer warten immer noch auf ihre Ergebnisse. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Michael, fangen wir mal vorne an. Wie und wo kann man sich in Bayern testen lassen, wenn man von einer Reise zurückkommt?
Man kann sich an den Autobahnraststätten in Grenznähe testen lassen. Dort sind Teststationen an über 20 Stellen aufgebaut. Man kann sich auch an den Bahnhöfen testen lassen, wenn man mit dem Zug ankommt. Und natürlich, wenn man mit dem Flugzeug in München oder Nürnberg landet, kann man sich auch dort kostenlos testen lassen. Und natürlich kann jeder, der aus Bayern stammt und aus dem Urlaub zurückkommt, sich jederzeit bei seinem Hausarzt oder bei anderen speziellen Ärzten testen lassen gegen Corona, wenn er schon wieder zu Hause ist.
Und das haben jetzt eine ganze Menge Menschen genutzt und dann fährt man erstmal nach Hause und eigentlich soll dann nach kurzer Zeit das Ergebnis kommen. Das ist jetzt aber bei 44.000 Reiserückkehrern lange nicht passiert. Woran lag das?
Das liegt daran, so stellt es Markus Söder dar, dass man vor der Entscheidung gestanden habe, ob man gar nicht testet, weil man in der Kürze der Zeit an den Autobahnen noch keine Infrastruktur mit professionellen Firmen, privaten Anbietern aufbauen kann, die da auch ein entsprechendes EDV-System haben. Oder ob man sagt, wir wollen trotzdem testen und wir machen das mit Freiwilligen des Bayerischen Roten Kreuzes beispielsweise, also mit mehr als 2000 Freiwilligen, die dort testen. Aber deren System, nämlich ganz klassisch Dinge in den Computer in eine Excel-Datei einzutragen, dieses System war eben fehleranfällig. Da sind wohl teilweise auch Notizen auf Zetteln gemacht worden, weil es nicht schnell genug ging. Man ist überrollt worden von so vielen Reiserückkehrern, die sich testen lassen wollten. Und da sind Fehler passiert. Und es sind nicht nur die 44.000 Testergebnisse, die noch nicht zugestellt wurden, sondern, und das ist fast noch das Schwierigere, unter diesen 44.000 befinden sich nicht nur 900, sondern über 1.000 positive Corona-Fälle. Und auch die sind längst noch nicht alle zugestellt. Eigentlich hatte die bayerische Gesundheitsministerin versprochen, dass bis heute Mittag jeder, der positiv getestet ist, das auch weiß. Jetzt musste sie vor wenigen Minuten zugeben, dass sie jetzt aktuell noch nicht sagen kann, wie viele informiert wurden. Sie will das heute Abend oder in den nächsten Tagen nachholen. Und es sind eben nicht nur 907 Fälle, sondern es sind über 1.000. Und bei einigen davon scheint es richtig schwer zu sein, das zuzuordnen. Da ist wohl wirklich in der Organisation einiges drunter und drüber gegangen.
Also man weiß auch noch gar nicht, ob die Menschen alle aus Bayern kommen oder woher die kommen.
Richtig, das ist nachgefragt worden heute in der Pressekonferenz, aber es gab keine Antwort darauf. Anzunehmen ist, dass es nicht nur Bayern sind, weil Urlaubsheimkehrer kommen ja an der Grenze an und fahren dann durch Bayern in alle restlichen Teile Deutschlands. Von wo die sind und wo die leben, das konnte weder die bayerische Gesundheitsministerin noch der Ministerpräsident heute sagen.
Jetzt hast du schon die Pressekonferenz angetextet, die ja sich immer weiter nach hinten verzögerte. Inzwischen ist es 16:07 Uhr, wo wir gerade sprechen. Die bayerische Landesregierung, die steht ziemlich in der Kritik. Wie war das jetzt auf der PK? Wie hat man auf diese Kritik reagiert?
Söder hat die Kritik einerseits angenommen, er hat den schönen Satz gesagt und da hat man ein Schmunzeln bei vielen Journalisten gesehen. Er hat gesagt, niemand ist perfekt, auch ich nicht. Dabei scheint Söder ja oft den Eindruck erwecken zu wollen, er sei perfekt und er mache keine Fehler. Er hat sich also ein bisschen reumütig oder demütig gezeigt, aber er hat die persönliche Verantwortung für diese schwere Panne, von der er gesprochen hat, abgewiesen. Er hat gesagt, das ist nicht seine Schuld gewesen, denn er hatte keine andere Chance. Er musste diese Tests anordnen, denn nicht er bestimme das Tempo, sondern das Coronavirus. Und das komme mit schnellen Schritten wieder zurück, gerade aus Krisengebieten im Süden Europas, vom Balkan auch. Und deshalb habe er reagieren müssen und die Umsetzung habe man stemmen können, aber es seien dabei Fehler passiert. Er hat die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel verschont. Dafür hat er dann quasi als Bauernopfer den Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, versetzt. Und zwar mit den Worten, dass das ein guter Mediziner sei, aber bei der Organisation, da brauche man Experten.
Verschont die Gesundheitsministerin, meinst du, weil sie hat ja den Rücktritt angeboten, richtig?
Zweimal sogar, sagt Söder, aber er wolle sie trotzdem an Bord halten. Das klingt im ersten Moment wie eine schöne Geste, weil Söder auch gesagt hat, wir sind ein Team in dieser Krise und Melanie Hummel hat schon viel gute Arbeit geleistet. Aber diese Entscheidung kann ihm auch auf die Füße fallen, denn Melanie Hummel gilt vielen Experten schon lange als Wackelkandidatin, weil diese Panne, die vielleicht größte, nicht die einzige war. Und vieles ist in der Corona-Krise nicht immer rund gelaufen. Vieles ist auch gut gelaufen. Aber sollte es nochmal einen Fehler geben, dann steht Söder als derjenige da, der nicht den Mut oder nicht die Tatkraft hatte, zu sagen, wir brauchen hier eine Neubesetzung des Kabinetts mit einer Person, die das besser im Griff hat.
Jetzt hast du eben gesagt, Söder sagt, nicht er macht das Tempo, sondern das Virus gibt es vor. Aber Söder ist ja schon relativ vorgeprescht, also dass eben auch Bayern frühzeitig diese freiwilligen Tests auch allen offengestellt hat. Und er hat sich ja sehr auch als der gute Krisenmanager dargestellt. Was meinst du? Glaubst du jetzt, diese Verzögerung bei der Mitteilung der Testergebnisse wird ihm nachhaltig das Image beschädigen?
Also einen Kratzer hat er bestimmt bekommen. Ich glaube, dieser Kratzer ist auch deshalb recht tief, weil er durch seine Eigendarstellung, durch seine Selbstdarstellung, und Söder ist ein nicht nur Begnadeter, sondern auch ein sehr, er stellt sich selbst gern dar. Dadurch hat er natürlich auch viele Neider und die Häme war heute groß, das hat man gemerkt. Und das ist ihm auf die Füße gefallen. Würde er sich manchmal vielleicht ein wenig demütiger darstellen, wäre der Backlash in solchen Situationen nicht so hoch. Inhaltlich muss ich sagen, das Mantra, das Söder verkündet in der Corona-Zeit, nämlich testen, 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 ist ja nicht falsch. Und wenn in Bayern mehr getestet wird und wenn die Urlaubsheimkehrer stärker getestet werden als in anderen Bundesländern, dann ist das richtig und dann ist das gut so. Denn dadurch können Experten erkennen, wo sich etwas aufbaut und wo möglicherweise sich neue Cluster bilden. Testen ist richtig. Und diejenigen, die jetzt getestet wurden und ihre positiven Ergebnisse noch nicht bekommen haben, das ist ärgerlich, aber wären sie nicht getestet worden, wären sie ja trotzdem positiv und würden genauso weiter dieses Virus verbreiten. Also das kann man, finde ich, nicht generell negativ darstellen. Söder macht, wer macht, macht Fehler. Entscheidend ist es, dass er diese Fehler auch ordentlich und ehrlich aufarbeitet, so wie es Bundesgesundheitsminister Spahn heute gesagt hat, und dass diese Probleme ja nicht erst in den letzten 2-3 Tagen aufgetreten sind, sondern schon vor 2 Wochen sich das abzeichnete. Das muss man Söder anlasten. Er hat sehr spät reagiert.
Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, inzwischen das sind mehr als 1000 positiv Getestete. Sind die in den Zahlen, die vom RKI immer schon bekannt gegeben werden, schon mit eingerechnet? Oder wissen also auch die Gesundheitsämter, über die das, glaube ich, läuft, noch nichts von diesen zusätzlich positiv Getesteten?
Da erwischst du mich jetzt, weil das weiß ich nicht genau. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass in den aktuellen Zahlen diese 1000 Fälle schon drin sind. Das kann ich aber nicht sicher sagen. Eines ist allerdings klar, diese über 1000 positiven Fälle, das ist ja eine ganze Menge, bedeuten, dass von allen Tests, die in Bayern bei den Urlaubsheimkehrern gemacht wurden, etwa 2% positiv sind. Also 2% der Getesteten haben Corona. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Und das ist bei der ganzen Diskussion um Fehler, Pannen und Rücktritt oder nicht ein entscheidender Punkt. Corona kommt zurück Und Corona kommt mit Macht zurück. Und tatsächlich muss man sagen, es finden sich viele Parallelen zur Situation im März. Auch darüber, wie damals über Urlaubsheimkehrer aus dem Osterurlaub sich Corona in Deutschland sehr stark verbreitet hat. Da gibt es viele Parallelen und das sollte uns Sorge machen.
Michael, ich danke dir, dass du uns auf dem Laufenden hältst und ganz aktuell jetzt nochmal berichten konntest.
Sehr gern.
Vor 59 Jahren, am 13. August 1961, begann in Deutschland der Mauerbau. Für mich persönlich ist die Teilung Deutschlands Geschichte. Ich bin erst nach der Wende geboren. Und auch die Journalistin Valerie Schönjan ist ein Nachwendekind. 1990 ist sie in der Nähe von Magdeburg geboren. Aber sie hat trotzdem ein Buch über das Ostbewusstsein, so ist der Titel, geschrieben. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich Ost-West-Bewusstsein bedeutet, wenn man, so wie wir beide, das geteilte Deutschland gar nicht mehr mitbekommen hat. Am Anfang habe ich sie gefragt, ob solche Daten und Jahrestage, die wir im Journalismus ja gern als Anlass nehmen, um über Themen zu sprechen, überhaupt noch eine Bedeutung für sie haben.
Eine spannende Frage, weil sich das tatsächlich bei mir in den letzten Jahren verändert hat. Also der heutige Tag hat für mich jetzt nicht so eine große emotionale Bedeutung, aber wo ich wirklich merke, dass sich was verändert hat, ist am 9. November und am 3. Oktober. Also dieses Jahr war es beispielsweise so, dass ich eingeladen wurde nach Westdeutschland zu einer Lesung am 3. Oktober. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht und letztendlich aber abgesagt, weil ich dachte, also selbst wenn jetzt nichts mehr im Osten kommt, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, am Jahrestag 30. Wiedervereinigungsjubiläum in Westdeutschland zu sein. Ich würde wenigstens mit meinen Freunden Ost wie West abends mal anstoßen oder so. Also es hat sich da schon was verändert, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und dann mitbekommt und einem bewusst wird, wie viel das mit dem eigenen Leben zu tun hat, also wie anders das eigene Leben verlaufen wäre, hätte es diese Wiedervereinigung nicht gegeben, dann macht das natürlich irgendwie was mit einem.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, ich bin selber auch nach der Wende geboren, aber eben in Nordrhein-Westfalen da auch aufgewachsen. Und ich glaube, ich habe wirklich zum ersten Mal im Studium wirklich engeren Kontakt zu Menschen mit ostdeutscher Biografie oder Familiengeschichte gehabt. Und ich weiß noch, ich habe am Anfang immer gesagt, ach, Ostdeutsch, Westdeutsch, die Kategorien gibt es ja in meinem Kopf gar nicht, weil ich die DDR nicht mehr miterlebt habe. Aber mir ist dann nach einer Zeit klar geworden, dass genau diese Perspektive ja eigentlich eine ziemlich westdeutsche ist. Ja. Wie war das bei dir? Wann hat sich das erste Mal so ein Bewusstsein für Ost-West eingestellt?
Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das erzählst. Also da würde mich noch interessieren, was die Leute selbst gesagt haben. Weil was ich ganz oft gehört habe von Nachwendekindern, wenn ich mit denen jetzt für mein Buch gesprochen habe, ist, dass auch erst etwas bei denen im Leben passieren musste, damit die sich bewusst darüber werden, dass das für die noch eine Bedeutung hat. Ja, also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich auch 20 Jahre lang aufgewachsen bin in dem Glauben, Deutschland besteht aus 16 Bundesländern und das war's und nicht aus Ost und West. Und dass es noch einen Unterschied gibt, das habe ich zum ersten Mal gemerkt, als ich nach Berlin gegangen bin und Leute getroffen habe, die das Lied Kling Klang von Keimszeit nicht kennen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, ich muss auch passen.
Also ich behaupte, dass wirklich alle ostdeutschen Nachwendekinder dieses Lied kennen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem das nicht so ist. Und das ist einfach ein Lied, das bei uns so selbstverständlich in den Clubs lief wie Nena 99 Luftballons. Und dann habe ich gemerkt in Berlin, ah, okay, spannend, einige Leute kennen das gar nicht. Das sind die Leute aus Westdeutschland. Aber das war kein Problem, das war eher lustig. Das hat sich dann so langsam angefangen zu ändern, als ich für mein Studium nach München ging und gleichzeitig Pegida anfing in Dresden zu marschieren. Da stand ich auch in München auf der Gegendemo, aber habe gemerkt, irgendwas unterscheidet mich und meine gleichaltrigen Kommilitonen und Kommilitoninnen, weil ich gemerkt habe, okay, die holen da plötzlich Vorurteile und Klischees aus der Schublade, wo ich dachte, dass es die noch geben würde, das sei ein Klischee. Ich dachte, das ist einfach wirklich vorbei und wenn, dann nutzen wir das nur noch ironisch, aber es war plötzlich ernst gemeint, wenn sie Sachen sagten, wie ja die Ostdeutschen diese Jammerlappen, was beschweren die sich immer noch. Und da ging eben dieser Prozess los, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist das, was unterscheidet uns, was bedeutet das noch für mich?
Das heißt also, das sind auch Klischees, die du dann im Alltag irgendwie dir noch begegnen?
Ja, ich muss schon nachfragen. Also das ist ja immer, wenn man dann, oder so war das damals, weil meine Freunde, Freundinnen ja wussten, dass ich aus Ostdeutschland komme und ich musste dann schon nachfragen und sagen, ja, sag mal ganz ehrlich, was denkt ihr denn? Und dann haben sie eben so Sachen gesagt wie, ja, die Ossis, diese Jammerlappen, was beschweren die sich noch? Ich kenne aber auch ganz viele Geschichten von meinen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, wo denen dann irgendwelche Witze ganz ernsthaft erzählt wurden, die beispielsweise mit Bananen zu tun haben. Also ein Autor, mit dem ich spreche, Lukas Rietschel, der hat in Kassel studiert und dem wurde dann im Supermarkt tatsächlich noch vor dem Bananenfach gesagt, na, willst du nicht eine mitnehmen für deine Familie? Und also es passiert wirklich noch, es gibt diese Witze noch, es gibt diese Sprüche noch und das hat, man könnte jetzt sagen, okay, sind ja nur Sprüche, sind ja nur Witze, aber ich glaube, Witze sind dann ein Problem, wenn sie eben nicht auf Augenhöhe stattfinden und ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, so langsam, wir befinden uns gar nicht auf Augenhöhe Ost und West, dann macht das was mit einem, wenn man aus diesem Landesteil kommt. Also hat auch was mit mir gemacht, hat so eine Trotzreaktion hervorgerufen als erstes. Also ich wurde so Ossi aus Prinzip, habe überall darauf bestanden, nur noch Rotkäppchen-Sekt zu kaufen und so weiter. Und hatte das Bedürfnis, irgendwie was verteidigen zu wollen, was mit mir zu tun hat, aber natürlich auch ganz viel mit meinen Eltern und Großeltern.
Lass uns da nochmal drüber reden. Dir ist es dann bewusst geworden und dann hast du erstmal das Gespräch gesucht eigentlich mit deinen Familienangehörigen. Oder wie hast du dann weitergemacht?
Also es war eben diese Zeit Anfang 2016, wo ich dann auch schon journalistisch gearbeitet habe. Anfang 2016 gab es 3 Landtagswahlen, wie sie uns jetzt im nächsten Jahr auch wieder bevorstehen. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Und es war eben tatsächlich so, dass sich für diese Wahlen in Sachsen-Anhalt bundesweit fast niemand interessiert hat. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen nach dem letzten Wahljahr mit diesen 3 ostdeutschen Landtagswahlen im Jahr 2019. Aber das war eben da tatsächlich so. Alle haben auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geschaut und ich habe mich natürlich aus einem persönlichen Interesse mehr für Sachsen-Anhalt interessiert und habe gemerkt, wie wenig das dann die anderen tun. Und hatte dann aber gleichzeitig diese andere Reaktion in mir, dass ich auch nicht verstanden habe, warum im Osten so viele wütend sind. Ja, also es war ja eben kurz nach dem Herbst 2015, wo so viele geflüchtete Menschen hierher kamen. Und da bin ich auch zu meiner Familie gegangen und habe gesagt, okay, was ist euer Problem? Es gibt hier kaum Geflüchtete, was ist los? Und dann haben sie mir eben aus ihrer Geschichte erzählt und ich habe ganz anders zugehört und sie haben mir Dinge gesagt, die mir sofort einleuchteten. Also beziehungsweise wieso es für mich Sinn ergab, dass das, was im Osten passiert ist, mit der DDR, mit dem Umbruch, mit den Nachwendejahren, auch immer noch mit den politischen Wahlentscheidungen heute zu tun hat. Ja? Also beispielsweise, dass man kritischer ist, dass man besorgter ist, dass man weniger Vertrauen hat.
Weil in die Regierung meinst du, oder?
Genau, zum Beispiel, weil einem, um das Beispiel aufzugreifen, was immer genutzt wird, einmal blühende Landschaften schon versprochen wurden, die nicht kamen. Ja? Und das sind auf jeden Fall Dinge, die sind mir sofort eingeleuchtet. Und dann bin ich zurück in meine Redaktion gegangen, habe mit meinen westdeutschen Kollegen, Kolleginnen gesprochen und habe auch versucht, diesen Bogen zu schlagen, natürlich noch viel ausführlicher, als ich jetzt das gerade tue, zwischen DDR, Nachwendejahren, dem, was jetzt gerade im Osten passiert. Also das, was mir sofort intuitiv eingeleuchtet war. Und dann warf mir ein Kollege Ossi Giammer vor. Also er meinte, diesen Bogen zu schlagen von der DDR, den Nachwendejahren bis zu der jetzigen politischen Situation, das sei Ossi Giammer. Und in dem Moment, also wenn ich einen Moment benennen müsste, wo ich zum Ossi wurde, dann war es dieser, weil ich gemerkt habe, okay, du und ich haben eine völlig andere Perspektive, haben ein anderes Verständnis für bestimmte Dinge oder eine andere Verständniskompetenz aus dem einfachen Umstand heraus, dass du aus Westdeutschland kommst und ich aus Ostdeutschland.
Ja, das finde ich interessant, dass du sagst, diese andere Perspektive, weil du dich ja auch dann als Journalistin so thematisch mit diesem Schwerpunkt, ja im weitesten Sinne ostdeutschen Themen, wenn man das so sagen kann, beschäftigst. Du hast auch einen Podcast dazu gemacht und du hast auch eben dieses Buch geschrieben. Hast du das Gefühl, du hast dich bewusst dafür entschieden, in diese Richtung zu gehen oder also aufgrund eben kam das einfach aufgrund deiner Biografie, weil du das Gefühl hattest, ich bringe da was rein, was andere nicht sehen können?
Genau, also es war so beides. Also es war auf der einen Seite dann beispielsweise in der Redaktion, dass ich dann halt diejenige war, die die Sachsen-Anhalt-Themen eingebracht hat aus einem persönlichen Interesse. Und das heißt, da habe ich sie mir halt irgendwie, also ich habe mir das schon auch ausgesucht, aber es passierte natürlich auch automatisch. Und ich mache das eben aber einfach gerne, weil ich finde, dass das eine wichtige, fehlende Perspektive ist. Und bei mir war es dann so, also nach diesen Momenten, die ich gerade beschrieben habe, habe ich gemerkt, okay, das ist für mich ein wirklich wichtiges Thema, wo ich halt das Gefühl habe, da wird noch viel nicht gesehen. Also neben ein paar anderen Themen, die mir als Mensch eben auch wichtig sind, weiß nicht, sowas wie Feminismus. Und dann habe ich irgendwann die Einladung bekommen für das Leipziger Büro der Zeit. arbeiten zu dürfen, die die Zeit im Osten machen. Und ich war eben sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, ja, das machen wir. Und so ist das dann gekommen, dass auf der einen Seite ich, also das Leipziger Büro der Zeit, für die, die es nicht wissen, macht eben die Zeit im Osten. Das sind drei Wechselseiten im Politikteil der Zeit und es sind gleichzeitig so eine Korrespondenz für die Hauptredaktion, die in Hamburg sitzt. Und dort habe ich dann gearbeitet und dann eben auf das politische Geschehen geschaut im Osten. Und dann auf der anderen Seite, weiß ich noch, wie wir ganz am Anfang mal zusammensaßen in der Redaktion und über so die großen Themen der nächsten Wochen nachgedacht haben. Das war so im Jahr 2017. Und dann habe ich gesagt, naja, ich beobachte eigentlich was bei mir. Je älter ich werde, desto ostdeutscher fühle ich mich. Und dann meinte mein Chef, Martin Machowitz, ah toll, schreib das auf. Und dann, das ist ja so das Privileg von Journalistinnen, dass man sich Zeit für Dinge nehmen kann, die vorher so an einem vorbeirauschen, also so eigene Emotionen auch und Gefühle und Gedanken. Und da hatte ich dann mal den Auftrag, mich hinzusetzen und zu ergründen in mir, woher das halt eigentlich kommt. Und habe eben diese Sachen, die ich vorhin beschrieben habe, erstmal so für mich rekonstruiert, dass da schon in München so ein Gefühl begann des Ostdeutschseins. Und habe mit Freunden gesprochen, mit Familie und habe dann einen Artikel geschrieben, der Ende 2017 in der Zeit im Osten erschien und später dann auch auf Zeit Online, wie ich mit 27 zum Ossi wurde, beziehungsweise Jahrgang 1990. Und daraufhin gab es halt wahnsinnig viele Reaktionen. Und ja, das hat mir halt gezeigt, krass, also hier ist irgendwie ein Thema, ne? Also wenn so viele Leute das gleiche Gefühl haben, dann ist da halt was dran. Und dann hat das nicht nur etwas mit dem eigenen Bauchnabel zu tun, sondern mit gewachsenen Strukturen, ne? Also wir Nachwendekinder sind ja einfach, wenn man einmal drüber nachdenkt, macht es total Sinn. Wir sind einfach in dem Osten aufgewachsen, der ja auch nach dem Ende der DDR ein anderer Sozialisationsraum geblieben ist. Wir sind mit anderen Räumen aufgewachsen, mit anderen Strukturen, ne? Stichwort weniger Erbe und sowas, weniger Besiedlung, Wegzug, aber auch mehr Freiräumen und aber eben auch mit einer anderen Geschichte. Und daraufhin, nach diesen ganzen Reaktionen, ein Jahr später war so der Tag der Deutschen Einheit, 2018 war das dann. Und da war ich mit dem Thema nochmal in den Medien, einmal in einer Fernsehsendung und einmal in einer Radiosendung. Und was ich daran so spannend fand und warum ich das erzähle, ist, dass die Leute, die mich als Gast vorgeschlagen haben in diesen zwei Redaktionen, waren junge Frauen und ostdeutsche Nachwendekinder. Also die haben sich einfach über ein Jahr lang an diesen Artikel von mir erinnert. Warum? Weil der was mit ihnen gemacht hat. Und warum ich das so interessant finde, ist, weil natürlich die meisten Westdeutschen wahrscheinlich sich nicht an diesen Artikel erinnert haben, was völlig in Ordnung ist, was mir aber nur zeigt, okay, hier die Diversität, also das hat durch Diversität in Redaktionen irgendwie funktioniert. Also weil die Redaktionen haben dann zusammengesessen, haben sich gefragt, okay, was machen wir dieses Jahr zum 3. Oktober? Und dann haben sie gesagt, hey, da gab es mal diesen Artikel vor ein paar Monaten und so haben sie mich dann eingeladen. Und so ist, ja, so funktioniert Diversität, indem wir eben in den Redaktionen schaffen, dass alle Perspektiven stattfinden, ne? Also das gilt jetzt für, wir reden über die Ostdeutsche, das gilt natürlich für alle anderen auch, für die Afrodeutsche, Türkischdeutsche, Homosexuelle und so weiter, ne? So schafft man Diversität.
Und ich finde aber interessant, dass du sagst, dass es auch eben junge Kolleginnen waren, die dich dann eingeladen haben. Also es ist schon eher so ein ostdeutsches Nachwendekind-Ding oder du hast ja auch für das Buch recherchiert und mit älteren Menschen gesprochen, die in Ostdeutschland gelebt haben. Hast du das Gefühl, das ist eher eine Zugehörigkeit über da, wo man gelebt hat oder jetzt auch noch lebt oder eben wirklich über die Frage, bist du vor oder nach der Wende geboren?
Ich glaube, da unterscheidet sich einfach so ein bisschen die Perspektive von den älteren und den jüngeren Ostdeutschen. Also ich glaube, bei den älteren Ostdeutschen mit Umbruchserfahrung ist es eben so, dass denen ja schon immer klar war, dass sie irgendwie aus dem Osten kommen, weil Osten immer mit DDR gleichgesetzt wurde. Und da war es eben auch ganz oft so, also mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, also Jana Hensel ist zum Beispiel eine.
Auch eine Redakteurin bei der Zeit.
Genau. Und die, also die schon das Thema ganz früh ganz groß gemacht hat und auch neben anderen Kolleginnen wie Sabine Rannefanz, das ist eine Kollegin von der Berliner Zeitung, ganz viel darüber gesprochen hat, wie sie sich anpassen wollten und wie die Westdeutschen damals sein wollten. Also die haben das so ganz automatisch, diese Unterscheidung in Ost und West mitbekommen, weil die ja noch ganz präsent war nach der Wende. Und ich glaube, bei uns nach Wendekindern ist es oft so, dass nicht alle, aber viele sich dieses Ostdeutschsein bewusst aneignen mussten auch. Also und sich das dann aber auch bewusst nehmen, indem sie merken, okay, es gibt hier noch irgendwie einen Unterschied, okay, Irgendwie wird der Osten noch abgewertet, aber ich zähle mich eigentlich zu diesem Osten, weil ich bin ja auch dort aufgewachsen und dann aber gleichzeitig so ein Selbstbewusstsein haben, dass sie nicht auf die Idee kommen würden, sich jetzt anpassen zu wollen an die Westdeutschen, sondern sagen, wenn jemand halt einen Bananenspruch macht, ist das sein Ernst, so dass er gegenüber sich dann doof fühlt und nicht umgekehrt. Und ja, ich glaube, das ist so ein Unterschied. Und dann aber, was uns eben eint, ist, dass wir eben aus diesem Sozialisationsraum kommen und dann entweder den Umbruch und die DDR selbst erfahren haben oder, das gilt jetzt für uns nach Wendekinder, etwas haben, was ich eine Verständniskompetenz nenne. Also einfach zu verstehen, was es bedeutet, in einem anderen System aufgewachsen zu sein und diesen Umbruch erfahren zu haben. Also nicht hundertprozentig, aber eher als eben andere Menschen, deren Familie das nicht direkt betrifft.
Jetzt haben wir viel so über genau das Selbstverständnis, auch das Bewusstsein oder Bewusstwerden gesprochen. Aber du hast ja auch angetextet, es gibt ja auch strukturelle Unterschiede. Es ist nicht nur Ost-West, sondern vor allem auch Stadt-Land. Aber du hast so Sachen gesagt wie Wegzug und ja, andere Räume, mit denen man dann aufgewachsen ist. Was, also das ist immer schwer, mal eben so pauschal die Lösung parat zu haben. Aber was glaubst du, braucht es, damit wirklich eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hergestellt werden kann?
Also ich glaube, wie du sagst, man muss natürlich auf sehr vielen Ebenen ansetzen. Also um das vorwegzuschicken, die Unterschiede wird es einfach noch eine ganze Weile geben, also die wirtschaftlichen Unterschiede. Und jetzt ist aber die Frage, was macht man daraus? Ja? Also ich vertrete gerne die These, dass zum Beispiel die ostdeutschen Großstädte sich schon mal in der Lage, also in der Situation befinden, in der sich Berlin in den 90er Jahren befand, wohin sich jetzt viele Berliner zurücksehnen. Also was meine ich damit? Also sie sind so Orte voller Freiräume, wo man günstig leben kann, wo man günstig mieten kann, wo man auch ganz viel gestalten kann. Und das zieht ja junge Kreative an. Und wenn man das eben weiter ausbaut, ja, also wenn auch in Ostdeutschland mehr erkannt wird, was für ein Schatz diese Freiräume sind und eben diese niedrigen Lebenserhaltungskosten und darauf mehr gesetzt wird, dann werden die jungen Kreativen angezogen, die dann vielleicht in 10, 15 Jahren eine Firma da gründen. Und dann hat man das Problem vielleicht, ist man dem schon mal angegangen, also ne, indem gesehen wird, was der Osten jetzt halt schon hat. Und auf der anderen Seite dann aber natürlich die Sachen, die irgendwie überall wichtig sind, auch in den ländlichen Regionen Westdeutschlands, was du gerade schon gesagt hast, aber was im Osten dann irgendwie alles immer noch ein Stück dringlicher ist, weil es immer noch mal ein Stück ländlicher ist und noch ein Stück älter. Also sowas wie Digitalisierung, ja, das kann eine wahnsinnige Chance sein. Also wir haben das ja jetzt während Corona gesehen, wie gut das Homeoffice funktioniert. Also wir wussten vorher schon, dass man hinter Digitalisierung 2 Ausrufezeichen setzen muss. Jetzt wären es hoffentlich 5, weil wenn Homeoffice gut funktioniert, dann kann man ja beispielsweise in einem Unternehmen in Berlin arbeiten, aber kann trotzdem in Sachsen-Anhalt wohnen oder so. Ne? Infrastrukturausbau, solche Dinge. Das sind die wirtschaftlichen Punkte, aber die Frage ist ja, wer bringt sowas voran? Und da bin ich nochmal bei dem Punkt, den ich vorhin meinte, mit der Diversität in Redaktionen. Also es ist halt wichtig, dass in die Entscheidungsgremien Ostdeutsche kommen. Sowohl in Politik, als auch in Wirtschaft, als auch in den Medien. Einfach damit auch diese Perspektive und diese Situation berücksichtigt wird. Damit diese Leute eben entscheiden, okay, wir müssen zusehen, dass wir eben, wenn wir Fördertöpfe aufsetzen für die ländlichen Regionen, ja, beispielsweise, ganz konkretes Beispiel, dass der Eigenanteil, den die Länder zahlen müssen, nicht so hoch ist. Im Jahr 2019 gab es einen Fördertopf für die ländlichen Regionen. Davon hat Sachsen-Anhalt genau 0 Euro abbekommen, weil der Eigenanteil bei 40% lag. Das meiste hat Bayern bekommen, ja, weil die diesen Eigenanteil leisten konnten. Also nur so ein Beispiel, wo dann eben sich was ändert, glaube ich, wenn eben in den politischen Entscheidungsgremien dann Menschen aus dem Osten sitzen, die sagen, Entschuldigung, der Eigenanteil ist viel zu hoch. Und damit wir die Leute dorthin bekommen, ist es wichtig, dass wir halt mehr über Ost und West reden, damit alle Leute nochmal wissen, es macht einen Unterschied. Weil das Ding ist, wenn wir jetzt alle sagen, okay, Ost und West ist ja egal, wir sind seit 30 Jahren wiedervereinigt und wir müssen nicht mehr darüber reden, dann herrscht ja gar kein Bewusstsein dafür, dass sich die Perspektive unterscheidet und dann würde ja gar keine Notwendigkeit bestehen, bewusst auch Ostdeutsche in diese Entscheidungsgremien zu holen.
Ich hatte noch einen Gedanken, weil du auch gerade noch mal Corona angesprochen hast. Da würde mich interessieren, was du dazu denkst. Und zwar, wir alle sind jetzt in dieser Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie. Und für mich war es das erste Mal, dass ich wirklich bewusst geschlossene Grenzen in Europa zum Beispiel erlebt habe. Mein Gedanke war, ist das jetzt eine Krise, die Corona-Pandemie, die wir in Ost und West gleich wahrnehmen und die vielleicht sogar sowas Gleichmachendes haben kann oder gibt es da trotzdem Unterschiede? Wie empfindest du das?
Ich habe schon das Gefühl, dass die Pandemie ein bisschen anders wahrgenommen wird, wobei ich jetzt ehrlicherweise eben in Westdeutschland noch nicht so viel seitdem unterwegs war. Aber wie ich es eben im Osten wahrnehme, ist es schon so, dadurch, dass die Fallzahlen wesentlich geringer sind, dass viele Leute sagen, ja, warum müssen wir die gleichen Einschränkungen in Kauf nehmen? Aber auf der anderen Seite, also klingt das schon wieder fast so negativ, ich finde, in Bezug auf Corona, also es ist so ein Paradebeispiel dafür, wie großartig Politik sein kann, was in den letzten Monaten auch passiert ist, ne? Also wie schnell Entscheidungen getroffen werden können, trotzdem noch die Opposition funktioniert und wie gut auch der Föderalismus ist. Und ich finde, was ich interessant fand, war zu beobachten, wie am Anfang, als viele ostdeutsche Ministerpräsidenten ja früher die Lockerungen aufheben wollten, ne? Also in Thüringen war das Bodo Ramelow, der gesagt hat, wir machen aus den Verboten, machen wir Empfehlungen. In Sachsen-Anhalt war das erste Land, wo wieder 5 Leute sich auf einmal treffen durften. Und da gab es überregional, auch aus Westdeutschland, aus Bayern, konkret von Markus Söder, sehr viel Kritik. Die haben es aber trotzdem gemacht und es hat ja funktioniert, ne? Und ich finde, man hat ja so ein Selbstbewusstsein von den ostdeutschen Politikern auch so wahrgenommen und dass sie es eben trotzdem durchgezogen haben und aus meiner Perspektive auch total Sinn gemacht hat. Also weil so überregional wurde ja viel darüber gesprochen, ja, wir müssen unbedingt diesen Flickenteppich vermeiden, aber ich finde, warum sollten wir den eigentlich vermeiden? Also weil in einer Altmark, wo meine Familie wohnt, gibt es seit Wochen nicht eine neue Infiziertenzahl. Und da müssen nicht die gleichen Einschränkungen gelten wie irgendwie in der Nähe von Tönnies in NRW. Du hast aber jetzt auch gerade gefragt nach dem Punkt, ob uns das auch irgendwie einen kann. Also ich habe halt schon noch das Gefühl, und das bestätigen ja auch alle Zahlen, dass das Vertrauen in die Politik jetzt gewachsen ist. Und das ist eben auch in Ostdeutschland so, ne? Und das ist immer noch so, das Vertrauen ist immer noch so, wenn man es in Ost-West-Vergleich sieht, laut den Umfragen ein bisschen geringer als im Westen. Aber es ist halt auch da und es hat auch zugenommen und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und das ist dann eben etwas, was uns dann wieder alle eint in Ost und West. Und das ist ja was Schönes.
Ja, dann steigen wir mit was Schönem aus. Valerie, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du das aus deiner Perspektive geschildert hast. Nur um das klarzustellen, Valerie hat auch noch Danke und Tschüss gesagt. Das war nur nicht mehr auf der Aufnahme drauf. Ich sage jetzt auch Danke und Tschüss. Das war der Tag im Deutschlandfunk am 13.08.2020. Feedback können Sie gerne schicken per Mail, wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Beetz und ich sage bis bald.